Kommt die Elektromobilität auch bei Traktoren? Welche Antriebssysteme werden wir in der Landwirtschaft in Zukunft verwenden? Über diese und weitere Fragen zur Mobilität sprechen wir heute im Podcast AgrarScience Wissen Kompakt der HPL-Fahrer bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich bin heute zu Gast an der TU in Graz. Hier spreche ich mit Universitätsprofessor Dr. Helmut Eichels-Eder über die Mobilität der Zukunft, insbesondere in der Landwirtschaft. Universitätsprofessor Dr. Eichels-Eder leitet an der TU Graz das Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme. Er hat selbst Motoren entwickelt und optimiert, die in großem Stil auf den Markt kamen. Und sein Institut ist in Europa führend, wenn es um die Transformation zu nachhaltigen Antriebssystemen geht. Lieber Helmut, vielen Dank, dass du dir für dieses Gespräch Zeit nimmst und mit uns einen Blick in die Zukunft wagst.
Ja, Andreas, ganz herzlichen Dank für diese Einladung zu einem Gespräch. Wenn ich mich selber vielleicht kurz vorstellen kann, mein Werdegang ist auch von einer HTL zu Beginn geprägt gewesen. Ich habe HTL für Maschinenbau in Steyr gemacht, dann an der TU in Graz ein Maschinenbaustudium angeschlossen und meine Begeisterung für Antriebssysteme war schon während des Studiums ein Thema. War also als Studienassistent tätig und damals noch zu meinem großen Hobby, den Zweiradantrieben, also den Motorradmotoren. Nach der Dissertation, die sich mit dem Thema Katalysator bei Zweiradfahrzeugen auseinandergesetzt hat, hat die Firma Puch ja damals Pionierarbeit geleistet. Ich war da in einem Teilthema daran auch beteiligt. Nach der Dissertation bin ich nach Steyr zu BMW gegangen in der Dieselmotorenentwicklung und habe da das Glück gehabt, in einer sehr frühen Phase eine neue Technologie, damals neue Technologie, das Thema Direkteinspritzung betreiben zu können. Und das ist dann mit den bekannten Fahrzeugen eine sehr große Stütze und ein sehr großer wirtschaftlicher Erfolg auch für BMW geworden. In weiterer Folge hat mich dann der Ruf nach München ereilt, ebenfalls das Thema Direkteinspritzung, ganz neu damals für Benzinmotoren. Da war ich dann beschäftigt mit dem ersten BMW Direkteinspritzmotor der Neuzeit, einem 12-Zylinder-Motor, wie er in einem Fahrzeug von BMW und auch von Rolls-Royce in der Serie produziert wurde. Im Anschluss daran war der Ruf an die TU Graz, sodass ich jetzt dieser Berufung, dem Thema Antriebssysteme in verschiedensten Anwendungsgebieten, die bei handgehaltenen Geräten beginnen, wo es also mit Kettensägenherstellern sehr intensive Kooperation gibt, über Zweiräder, Schneeschlitten, Sonderfahrzeuge bis Pkw und Lkw reichen. Also kann ich mich mit dem Thema Antriebssysteme auseinandersetzen. Und natürlich ist diese spannende Frage, wie es denn weitergeht, auch auf Non-Road-Fahrzeuge, sogenannte, das heißt landwirtschaftliche Fahrzeuge, aber genauso Baumaschinen und Geräte anzuwenden.
Jetzt spricht heutzutage jeder über die Elektromobilität. Wie siehst du die Zukunft der E-Mobilität jetzt einmal im privaten Bereich, Pkw-Bereich? Und dann sozusagen, wie geht es weiter mit den Großmaschinen?
Im Pkw-Bereich ist das ja eine sehr wichtige Technologie, das kann man wirklich sagen, die für viele Anwendungen nutzbringend ist, nicht für alle Anwendungen aus meiner Sicht. Also diese Einschränkung auf eine Technologie ist, glaube ich, nicht besonders geschickt und derzeit ist auch hier größere Diskussion im Gange, wie das weitergehen soll. Die entscheidende Frage für diese Antriebstechnologieentwicklung ist, wie kann man defossilisieren? Und da gibt es diesen Pfad der Elektromobilität, aber es ist nicht der einzige, den es gibt.
Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei der Elektromobilität. Wie schaut es aus mit der Effizienz? Wenn ich nachhaltigen Strom habe, macht das ja durchaus Sinn,
oder? Ja, die Effizienz ist bei den batterieelektrischen Antrieben sicher am höchsten. Also das ist ganz klar eine der herausragenden Eigenschaften, dass die Effizienz sehr hoch ist. Die Schwierigkeit besteht eher darin, dass die elektrische Energie eben nicht so einfach zu speichern ist. Das heißt, das Problem liegt nicht beim Energiewandler am Schluss, sondern es liegt bei dem Energiespeicher.
Da sind wir jetzt bei den Akkus angekommen.
Da sind wir bei den Akkus angekommen, genau, die jetzt gegenüber flüssigen Kohlenwasserstoffen, insbesondere also Benzin und Diesel, um weit mehr als eine Größenordnung geringere Speicherdichte haben. Das heißt, diesen Vorteil der hohen Effizienz, von dem wir vorher gesprochen haben, der wird für Anwendungen, wo keine hohen Energiemengen benötigt werden, sehr gut zu verwenden sein. Das heißt also Pkw, die keine sehr große Reichweite haben müssen beispielsweise oder keinen schweren Betrieb, keinen Anhängerbetrieb, dort wird das sehr gut funktionieren. Weniger gut funktioniert es dort oder ist es dort geeignet, wo sehr große Energiemengen gespeichert werden müssen. Das beginnt schon beim Schwerverkehr auf der Straße, also die Fernverkehrs-Lkw, die typischen Heavy-Duty-Anwendungen und auch insbesondere Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Dort sind sehr große Speichermengen notwendig und die führen in Verbindung mit Akkus zu Schwierigkeiten. Selbst wenn man jetzt davon ausgeht, die Batterie wird sich weiterentwickeln, keine Frage, aber selbst wenn man, wo man Faktor 1,5 oder 2 besser werden würde, ist für solche Hochlastanwendungen das schwierig. Noch ganz zu schweigen jetzt von Schiffsantrieben, also wo man wirklich für längere Zeiten Energie speichern muss.
Helmut, was ist bei den schweren Geräten das Erstlimitierende?
Das primär Limitierende ist die Masse und das Bauvolumen, das die Batterien einnehmen, wenn man so einen Bedarf hat. Nehmen wir das Beispiel Fernverkehrs-Lkw, die klassischen 40 Tonnen oder 44 Tonnen, dann ist es so, dass man die Planung geht davon aus, dass man während einer Schicht eine Pause macht, dass man so etwa 4 Stunden Betrieb hat. Und das bedeutet derzeit eine Batteriemasse in der Größenordnung von 6 Tonnen oder 7 Tonnen. Das heißt, natürlich fehlt das von der Nutzlast, ist ein Punkt. Es fehlt vom Volumen vielleicht ein Teil. Und meiner Meinung nach fast noch größer das Problem der Ladezeiten. Wenn man das wieder laden möchte, dann setzt es voraus natürlich, dass man sehr hohe elektrische Leistungen hat. Da spricht man dann vom Megawatt-Chargen, also wo man ein oder mehr als ein Megawatt bringt, um das in endlicher Zeit aufzuladen. Und diese Kombination Batteriemasse plus die Ladezeiten führen eben zu einem doch deutlichen Einschränkung gegenüber einem konventionellen Antrieb.
Jetzt arbeitet ihr an der TU ja auch in deinem Institut an Akkulösungen und in dem Bereich oder in Speichern der Energie oder eher weniger?
Also im Bereich Akku sind wir nicht aktiv am Institut. Da gibt es an der TU Graz ein paar Institute, die sich damit beschäftigen, aber das ist für uns kein Thema. Für uns ist die Speicherung von Energie in Form beispielsweise von Wasserstoff eine wesentliche Richtung, die wir verfolgen. Zum Teil auch alternative flüssige Kohlenwasserstoffe, so wie man sie aus nachhaltigen Quellen bereitstellen kann.
Was meinst du unter nachhaltig? Du meinst aus Holz zum Beispiel oder so?
Könnte aus Holz. Also das HVO, denke ich, ist ein bekannter Kraftstoff, der aus Reststoffen beispielsweise erzeugt werden kann, damit nicht vollkommen CO2-neutral ist, aber eine Reduktion ermöglicht, die in der Größenordnung 50 bis über 80% ermöglicht und die aber rückwärtskompatibel ist. Das heißt, es ist in der bestehenden Flotte einsetzbar.
Okay. In der bestehenden Wasserstoffflotte oder in der bestehenden Benzin-Dieselflotte?
Das ist in der bestehenden Dieselflotte verfügbar, also wirklich explizit Diesel. Wenn ich vielleicht die drei Pfade nochmal skizzieren kann.
Bitte.
Defossilisieren ist das Gebot. Das ist die Zielrichtung, die uns alle eint. Das kann ich machen, batterieelektrisch, wie wir es besprochen haben, mit dem Vorteil des größten Wirkungsgrades, aber dem Nachteil, dass die Energiemengen begrenzt sind, die man speichern kann und dass das Laden aufwendig ist. Ein zweiter Pfad, die sogenannten E-Fuels, gehen davon aus, in erster Linie zunächst die Produktion von Wasserstoff aus elektrischer erneuerbarer Energie, Sonne, Wind und Wasserkraft. Damit kann ich Wasserstoff erzeugen, der in den Fahrzeugen entweder direkt verwendet werden kann. Direkt verwendet heißt entweder in Brennstoffzellen oder in Wasserstoffverbrennungsmotoren. Oder, vielleicht noch ergänzend dazu, das ist natürlich mit einem Wirkungsgrad Verlust verbunden.
Das wo sind wir da? Kann man das
40%, 60%? Etwa 65% okay. Der elektrischen Energie kann ich aus Wasserstoffenergie gewinnen. Wobei bei der weiteren Umsetzung auch wieder Umsetzungsverluste sind. Mhm. demgegenüber kann man aber festhalten, die erneuerbare Energie, die wir da oben drüber schreiben, die werden wir in Europa nicht in ausreichender Menge bekommen. Das ist also absehbar. Das heißt, da werden wir auf andere Quellen zugreifen müssen. Und andere Quellen bedeutet in dem Fall Gegenden, die vom Ernteertrag eines Windkraftwerkes oder eines Solarkraftwerkes um den Faktor 2 bis 3 höher sind.
Wo, in welche Regionen denkt man da?
Da denkt man an Sahara-Regionen, da denkt man in Richtung Arabien, Saudi-Arabien und Südamerika.
Und wie stellst du da die Zukunft vor? Transportieren wir den Strom dann zu uns herauf über stärkste Leitungen oder wird vor Ort dann Wasserstoff zum Beispiel produziert?
Es wird vor Ort Wasserstoff produziert, um den zu transportieren. Ich glaube weniger, dass das direkt mit dem Schiff erfolgt, obwohl es grundsätzlich die Möglichkeit gäbe. Ich glaube, dass das in einem weiteren Schritt in Ammoniak oder Methanol in einem Prozess-Syntheseschritt verwandelt wird, weil der dann als flüssiger Kraftstoff relativ leicht transportiert werden kann.
Weil Wasserstoff gefährlich ist, oder?
In der Lagerung? Nicht wegen der Gefährlichkeit, sondern wegen der Speicherdichte.
Die ist zwar deutlich riesige Volumen.
Man braucht riesige Volumen, genau. Ist zwar deutlich höher wie bei Batterien, aber immer noch nicht konkurrenzfähig gegenüber Methanol oder Ammoniak.
Gut, wenn ich jetzt mit Ammoniak, was heißt es dann im Motorsystem? Dann habe ich einen Verbrenner oder was habe ich dann?
Dann kann man bei den Großmotoren auch Verbrenner machen, die mit Ammoniak laufen. Für Schiffe ist das im Übrigen auch ein Forschungsgegenstand, der an der TU Graz intensiv beforscht wird. An der TU Graz in Form des Großmotorenzentrums, LEC, das hast du vielleicht gesehen, das ja im selben Gebäude hier angeordnet ist. Also dort ist das ein wesentliches Forschungsthema. Das zweite ist Methanol. Methanol könnte man auch direkt umsetzen in einen Motor. Wird jetzt für die Straße, glaube ich, persönlich netter.
Direkt umsetzen, verstehst du, verbrennen,
in einem Verbrenner,
okay. Genau, ja. Methanol entsteht kein Abfallprodukt in dem Sinn dann, oder? Im Verbrennungsvorgang.
Kein, es wird dabei CO2 freigesetzt, aber das ist in der Produktion ja aus der Umgebung entnommen. Also das heißt, es ist als Kreislauf bilanziell sozusagen null, aber es entsteht CO2. Beim Ammoniak demgegenüber, da ist ja kein Kohlenstoff drinnen. Das heißt, da entsteht überhaupt kein CO2. Der ist von dem her reizvoller, von den Verbrennungseigenschaften und der Giftigkeit, also dem Umgang in der Öffentlichkeit, würde das ein bisschen vorsichtiger sehen. Das geht für Schiffe und große Anlagen, wo geschulte Leute unterwegs sind, aber für die Tankstelle, glaube ich.
Das heißt, auf einem Bauernhof wirst du eher was sehen
in Zukunft? Auf einem Bauernhof würde ich im ersten Schritt das Thema HVO sehen, das nachhaltig aus Reststoffen hergestellt ist, das jetzt von der Produktionskapazität, glaube ich, nicht ausreichen wird, dass man weltweit alle Dieselverbraucher damit versorgt. Das glaube ich nicht. Aber für solche Anwendungen, wo es nicht leicht was anderes gibt, wo ich an die Elektromobilität nicht glaube, also im Traktor oder bei Baumaschinen, für Heavy-Duty-Anwendungen.
Das ist sozusagen der Umstellungsschritt ein wichtiger. Das wird auch relativ mittelfristig,
kurzfristig gehen, beziehungsweise es geht schon. Also HVO, die Skigebiete beispielsweise in Österreich haben schon relativ viel HVO, also das sieht man schon an immer mehr Stellen, dass das funktioniert. Also für diese Anwendungen, die nicht leicht auf eine andere Technologie umgerüstet werden können.
Und wenn wir dann in Richtung mittelfristig Wasserstoff denken, was bedeutet das für den Bauernhof jetzt zum Beispiel in der Lagerung, in der Gefährlichkeit, im Vorgang des Tankens? Wie sind die Motoren anders dann, der Verbrenner?
Also im Bereich Landwirtschaft auf einzelnen Betrieben kann ich mir es noch nicht kurzfristig vorstellen. Ich glaube, das ist wirklich noch weiter weg. Nicht, weil es technisch nicht ginge, sondern weil es finanziell derzeit deutlich zu teuer ist. Also da glaube ich, wird lang oder länger noch jedenfalls ein HVO oder ein E-Fuel, das aus Wasserstoff erzeugt wird, was als Zwischenprodukt eine Rolle spielt, aber nicht für einen End-User. Das glaube ich persönlich nicht. Da glaube ich eher, dass Buslinien zum Beispiel ausgestattet werden, wo man sagt, der hat so eine fixe Tankinfrastruktur. Gibt es jetzt auch Versuche, aktuell in Wien fahren welche, in Graz sind Wasserstoffbusse gefahren. Also da kann ich mir das ganz gut vorstellen. Für den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb, glaube ich, ist der Aufwand zu groß.
Weil es einfach gefährlich ist, weil das eine Riesentechnik braucht oder ja. Was ist der Grund?
Die Gefährlichkeit ist eigentlich nicht so, diese kritische Thematik. Natürlich braucht es Sicherheitsmaßnahmen, aber eher kritisch ist wirklich der technische Aufwand, der notwendig ist, das mit Wasserstoff zu machen. Denn wenn ich den speichern möchte, so dass ich ausreichende Dichte bekomme, dann kann ich das entweder machen, indem ich den komprimiere, und zwar auf ein Druckniveau von 700 Bar. Da kann man sich schon vorstellen, der Kompressor dazu, das ist ein technischer Aufwand, der nicht so trivial funktioniert. Oder die Alternative, die noch aufwendiger ist, ist das Thema Flüssigwasserstoff, bei dem also Wasserstoff auf eine Temperatur von minus 253 Grad gebracht wird, was erstens einmal Energie kostet und zweitens dann auch im Handling sehr aufwendig ist. Das ist also keine Technologie, die sich eignet aus meiner Sicht für einen Betrieb, der das singulär betreibt.
Die Busflotten in Graz, die das gehabt haben, wie haben die gearbeitet?
Die sind alle gasförmig derzeit. Also okay. Von den Fahrzeugherstellern ist zum jetzigen Zeitpunkt Daimler Truck der einzige, der das Thema Wasserstoff flüssig verfolgt. Die anderen sind auf Hochdruckspeicherung, entweder 350 oder eher 700 Bar, weil die Speicherdichte stimmt.
Okay.
Ein früheres Programm von BMW, das Wasserstoffverbrennungsmotor eingesetzt hat, werden vielleicht der eine oder andere noch kennen oder die eine oder andere noch kennen. Das war der Hydrogen 7, der Mitte 2000, also 2006, 7, 8, eine kleine Flotte von 100 Fahrzeugen aufgebaut hat und die waren wirklich mit Flüssigwasserstoff. Der hätte seine Vorteile. Komplexität habe ich schon genannt und das zweite ist die Infrastruktur, die gibt es dafür noch nicht. Ist die gasförmige Wasserstoffinfrastruktur schon schwierig genug, dann einen zweiten Pfad aufzumachen, das glaube ich wird deutlich länger dauern.
Was heißt das für die Motorentechnik, für die Verbrennung? Ist das komplett ein anderes System oder nehme ich ein Gasauto sozusagen oder ist die gleiche Technologie wie im Gas?
Sie ist ähnlich wie bei einem Gasmotor, also als Basis dienen zum Teil Gasmotoren oder Dieselmotoren. Der Wasserstoff hat ein paar Eigenschaften, die sehr günstig sind für die Verbrennung. Eine davon ist, dass die Brenngeschwindigkeit sehr hoch ist. Das heißt, da kann man wirkungsgrad günstige Verbrennungsverfahren entwickeln. Das zweite ist, dass er extrem weite Zündgrenzen hat. Das heißt, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, fast in jedem Verhältnis ist der zündfähig, was für Motor günstig ist. Den kann ich überall verwenden. Was natürlich gleichzeitig jetzt für die Sicherheitstechnik eben ein paar Rahmenbedingungen schafft, die man berücksichtigen muss.
Weil es gefährlicher wird, meinst du?
Weil es gefährlicher wird, wenn man es nicht richtig behandelt, sozusagen. Wenn man es richtig behandelt, ist das absolut beherrschbar. Aber ein paar Dinge muss man berücksichtigen. Mit diesen Randbedingungen schaut das Verbrennungssystem schon etwas anders aus, aber nicht signifikant. Das heißt, die Produktionseinrichtungen für die Motoren, für den Nutzer ist das gleichwertig. Der merkt es nicht, behaupte ich. Wir haben ja auch Fahrzeuge dargestellt für die Firma Aston Martin, ein Rennfahrzeug für 24 Stunden Nürburgring, das wir uns noch anschauen können im Labor. Da ist es so, dass das Bivalent sowohl für Benzin als auch für Wasserstoff geeignet war. Das heißt, das konnte man auch während des Fahrens umschalten. Okay. Also wenn man das berücksichtigt, ist das durchaus ähnlich. Jetzt für Serienentwicklung müsste man natürlich die Wasserstoffverträglichkeit der Bauteile etc. etc. muss man natürlich anpassen. Aber im Wesentlichen ist für den Nutzer der Unterschied nicht merkbar.
Wie hoch ist dann die Effizienz vom Beginn sozusagen, ich habe nachhaltigen Strom, bis ich dann sozusagen im Auto die Energie wieder nutze, wie viel verliere ich?
Ja, da habe ich natürlich einiges an Ketten, was man verliert, das muss man sagen. Das ist also einmal da Elektrolyse, Größenordnung 65, 70%.
Also Elektrolyse ist nichts anderes wie Spaltung von Wasser? in Sauerstoff und Wasserstoff.
Strom, ja. Sauerstoff und Wasserstoff. Also ja. Da kommen 65-70% an und dann kommt der Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors nur dazu. Und der kann jetzt in dem Heavy-Duty-Bereich, von dem wir reden, dann kann der 40% als Beispiel sein.
Wir als Multiplikator. Also als Multiplikator. 0,65 mal 0,4, oder?
Ja, das ist korrekt. Mhm. Das ist korrekt.
Mhm. Okay.
Also Wirkungsgrad ist natürlich mit jeder Energiewandlung ein Verlust verbunden, der ist nicht gleich hoch, wie wenn ich die Energie direkt verwenden kann.
Wie viel habe ich beim Benziner Wirkungsgrad?
Größenordnung 30%. Okay. Ja, also so. Mhm. Mhm. Immer sehr stark abhängig von der Last. Wenn er in Niedriglast betrieben wird, dann ist der Wirkungsgrad noch deutlich schlechter. Was ja auch erklärt, warum Hybridantriebe sozusagen die Kombination aus einem elektrischen Teil, der einen hohen Wirkungsgrad hat bei niedrigen Lasten und einem Verbrenner, der den Wirkungsgrad erst bei höheren Lasten hat. Wenn ich das kombiniere, kommt ein besseres Ergebnis vom Wirkungsgrad heraus.
Wie siehst du die Zukunft vom Hybridbereich? Ist das vielleicht auch im landwirtschaftlichen Bereich ein Thema, möglicherweise als Übergangsschritt?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Zumindest eine leichte Hybridisierung, eine Mild-Hybrid-Anwendung, das glaube ich schon. Okay. Vollhybride eher weniger, weil in der Landwirtschaft das Thema gerade bei den großen Maschinen relativ hohe Leistungen über längere Zeiten erfordert. Und wenn ich konstant hohe Leistungen habe, dann bringt mir der Hybrid wenig. Der bringt speziell dann, wenn man eben viel Niedrig- oder Teillastbetriebsbereiche hat, dann wird der mehr bringen. Wenn also insofern in einer milden Form, ja, dass man, wenn es einen Betrieb gibt, wo längere Standzeiten sind, dann wäre das sehr vorteilhaft als Beispiel. Also bei den Baumaschinen ist das ein Thema, die Hybridisierung, und damit kann man es auch für die Landwirtschaft gut vorstellen. Es gibt übrigens auch in der Landwirtschaft einen Brennstoffzellentraktor, ein Forschungsprojekt, das von einigen Partnern dargestellt worden ist. Also ein Steyr-Traktor mit Wasserstoff-Brennstoffzelle gibt es als Ergebnis eines Forschungsprojektes. Also hast du vermutlich schon gesehen. Als Demonstrator.
Okay.
Nicht zu kaufen, sondern als Demonstrator. Ja.
Und da sind natürlich die Kosten noch sehr, sehr hoch.
Das ist noch weit weg von einer Serienanwendung.
Wenn du an den Stellschrauben sitzen könntest, um den Prozess der Mobilitätstransformation zu begleiten, was würdest du tun? Ich habe ja Diskussion verfolgt, wo es darum gegangen ist, können wir uns parallele Entwicklungen überhaupt leisten als Gesellschaft? Da ist es gegangen um E-Mobilität und da ist es durchaus kritisiert worden, auch das Wasserstoffthema zu Thema zu machen. Wie geht es dir damit?
Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wie gelingt es mit einem verfügbaren Einsatz von Kapazität, und Kapazität ist natürlich auch finanzielle Kapazität, den größten Effekt zu erzielen. Und dementsprechend würde nicht eine Technologie von vornherein ausscheiden, sondern würde in Richtung der nachhaltigen Kraftstoffe, wie es ein HVO ist, einmal sagen, wenn die Wirksamkeit bezüglich CO2 da ist, dann verbiete nicht die Technologie, sondern dann bewerte es anhand dieses Effektes. Und da kann man relativ viel mit begrenztem Aufwand erreichen eigentlich.
Hilmar, Zwischenfrage. Ja? Es gibt den Professor Windisch, der ist ein Tierernährer und der sagt immer, Teller, Trog, Dank, also kaskadische Nutzung. Mhm. Wo siehst du da dann diese HVO-Herstellungsgeschichte, auf welcher Ebene, aus welchen Produkten mache ich es?
Aus Reststoffen, das ist auch ganz klar da festgestellt. Das ist also
Lebensmittelabfälle.
Lebensmittelabfälle, aber keinesfalls die Früchte. Das war also in der Biokraftstoff erste Generation, das ist nicht geeignet, absolut nicht geeignet. Da muss, glaube ich, auch das Thema HVO aufpassen, dass da nicht zudem, das jetzt über die Firma Neste ist ein Primärversorger davon, die das wirklich sehr sauber dokumentieren, dass da nicht
Lebensmittel vernichtet werden.
Im Windschatten dazu andere Firmen sagen, pass auf, das ist ein Markt, das Thema, das haben wir unter HVO. Gerüchteweise besteht da ein bisschen eine Gefahr, dass da nicht über die...
Die Gefahr siehst du darin, dass wir wertvolle Stoffe verschwinden. Ist das die Gefahr?
Ja, dass es vielleicht Anbieter gibt, dann, die das nicht so ernst nehmen, wie es jetzt die ersten, die das zertifiziert haben, machen. Das ist eine leichte Gefahr, die da drinnen ist. Mhm. Aber so wie die Grundidee ist, ist das keine Konkurrenz zum Teller. Das darf auch nicht sein.
Mhm. Das glaube ich, darf aber jetzt wieder zurück. Also wenn du an den Stellschrauben wärst, würdest du für Offenheit einmal sein? In der Forschung einmal oder in der Umsetzung auch schon?
Auch in der Umsetzung.
Wer trägt die Kosten für die Infrastruktur? Also ich muss ja Strominfrastruktur aufbauen. Das ist ja ein Riesenthema zurzeit,
das
oder?
Wenn du an die Städte denkst. Absolut. Und darum glaube ich auch, dass das nicht für alle Anwendungen funktionieren kann, weil es die Infrastruktur, bleiben wir bei dem Beispiel Fernverkehrs-LKW.
Ja, ist Wasserstoffinfrastruktur, wäre das einfacher aufzubauen?
Es wäre einfacher aufzubauen. Das wäre schon alleine, bleiben wir bei dem Fernverkehrbereich. Wenn man diese Megawatt-Charger hat, dann stellen wir uns vor, eine Autobahn-Raststätte für LKW, das sieht man, dass die heute eigentlich schon immer ganz gut besetzt sind oder überbesetzt sind. Jetzt, wenn der dann nicht nur kurz zum Tanken stehen bleibt, sondern laden muss, lässt man eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde laden. Dann kann ich mir vorstellen, wie viele Fahrzeuge dort sein müssen. Das ist eine, also die Flächen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhanden. Das zweite ist, was brauche ich denn elektrische Leistung dort? Ja, das ist Wahnsinn. Wenn der 40 LKW hat, dann sind das 50 Megawatt, das bedeutet, da kann ein Kraftwerk hinbauen. Also das ist die Infrastruktur. Das ist, glaube ich, auch die Frage, die du gestellt hast, berechtigterweise, wer zahlt denn das? Wer macht denn das? Und das, glaube ich, ist nicht gelöst. Da ist vergleichsweise das Thema Wasserstoffinfrastruktur etwas leichter darzustellen. Ich sage nicht leicht, aber wenn ich auf den Hauptachsen, und man wird nicht flächendeckend das machen können, auf die Hauptverkehrsachsen das installiere, die Pläne gibt es auch in Deutschland, dann ist das mit einem vertretbaren Aufwand, so meine ich, machbar.
Gut.
Nicht so einfach machbar, und das habe ich vorher auch ausgeführt, dass man sagt, jetzt auf landwirtschaftlichen Betrieben, da kann ich nicht überall eine Tankstelle hinsetzen. Ja. Das ist also nicht möglich. Da ist die Idee eher, dass man sagt, ja, der hat vielleicht die Möglichkeit, über längere Zeiten entweder zu laden, wenn er vielleicht nicht so hoch oder so hochleistungsbedürftige Geräte laden möchte, dann braucht er die nicht 24/7, sondern dann braucht er untertags. Also das geht es vielleicht mit der Spannungsversorgung, die er jetzt hat. Aber für einen Traktorbetrieb oder Ähnliches, glaube ich, wird es über einen Energieträger mit hoher Speicherdichte nicht gehen.
Gut, also Technologieoffenheit, du siehst sogar den Wasserstoff leichter in die Fläche zu bringen.
Für Heavy-Duty-Anwendungen, muss man immer sagen. Ja,
und was würdest du weiter tun an den Stellschrauben, wenn du die Zukunft gut meistern wolltest als europäischer Politiker oder Politiker?
Ja, für den eigenen, die ich mir mal gar nicht für einen Politiker, aber egal. Was sicherlich wichtig ist, dass man anhand der erreichbaren Verbesserung oder des CO2-Beitrages eine Bewertung macht, und zwar realistisch. Die Gesetzgebung heute geht davon aus, im Pkw ist sie Tank to Wheel. Das heißt, das Einzige, was zählt, ist, was beim Auspuff rauskommt, was vorher war, interessiert kann. Wie der Strom erzeugt.
Lifecycle Assessment.
Das ist etwas, was wirklich meiner Meinung nach als Basis oder Grundlage für Besteuerung dienen muss. Und dass das in Summe nicht billiger wird, sondern teurer wird, egal welche Technologie wir nehmen, das liegt auf der Hand. Also die Versprechen, dass das billiger wird, so billig wie das Erdöl, das da aus dem Boden rausspult,
Deswegen, erst dann, wenn der letzte Liter Öl gefunden ist, werden wir darauf verzichten, glaube ich, oder?
Leider. Ich glaube, das ist leider ein begleitendes Thema, dass man, selbst wenn wir jetzt da umsteigen, das Öl wird nicht im Boden bleiben. Das wird halt vielleicht in anderen Ländern zu günstigeren Preisen, wenn es die Abnehmer nicht gibt, verwendet werden.
Es gibt jetzt noch Länder, die in den Kohleabbau einsteigen. Und sie finden Abnehmer.
Massiv. Ja.
Das ist traurig.
Das ist eigentlich das Traurige. Ja. Das ist korrekt.
Gut. Also, du würdest Technologieoffenheit
und Lifecycle Assessment als Basis für die Besteuerung oder Förderung.
Und wo siehst du in 50 Jahren uns in der Mobilität?
Da sehe ich uns defossilisiert, definitiv.
Okay.
Also das muss wirklich gelingen. Ich glaube, das kann auch gelingen.
Bis hin zum Flugverkehr?
Flugverkehr über E-Fuels, ja. nicht über eine andere Antriebsart. Es gibt zwar die Forschungsaktivitäten, Brennstoffzellen als Flugzeugantrieb, ganz, ganz ernsthafte, von Airbus beispielsweise, gibt es einige Veröffentlichungen dazu. Aber da glaube ich, dort sind die Speicherdichte von einem flüssigen Kohlenwasserstoff.
Dass ich zu wenig dicht, Wasser, zu schwer, zu viel Menge.
Ja, also zu viel Menge zum Mitnehmen, als Speicherproblem. Dort kann man auch mit E-Fuels gut leben. Es gilt, dass der Wirkungsgrad schlechter ist, wie wir es vorher angesprochen haben. Durch mehrfache Umwandlung verlierst du jetzt mal was. Aber das, glaube ich, berechtigte Gegenargument ist, das wird in Gegenden passieren müssen, wo mit demselben Windrad, mit demselben energetischen Aufwand, den ich für Beton, den ich brauche, das ist ja nicht so, dass das alles CO2-frei ist. Mhm. Für Beton, für Stahl und so weiter, den kann ich an anderer Stelle mit Faktor 3 multiplizieren. Und das relativiert diese Wirkungsgradgeschichte, meine ich deutlich.
Okay.
Und in Europa energieautonom, das glauben, glaube ich, wenige, zumindest von den Experten glaubt es keiner, dass es uns gelingt, wirklich unseren jetzigen Energiebedarf zu decken damit.
Und die Sonnenenergie sozusagen, wie stark schätzt du die ein in der Gewinnung?
In Summe sehr stark.
Sehr stark.
In Summe sehr stark, aber jetzt nicht ausreichend in Europa von der Fläche in Relation zu dem Energieverbrauch, den wir haben, auch von den Genehmigungsverfahren und so weiter. Es wird sehr viel auf Solar und Wind passieren müssen, aber eben nicht bei uns oder viel.
Weil es bei uns zu wenig Sonne gibt.
Weil es zu wenig Sonne bzw. Flächen für die Sonne gibt, die auch dafür zur Verfügung stehen.
Weil wir nicht alles versiegeln wollen, um auch Lebensmittel zu produzieren aus unseren landwirtschaftlichen Flächen.
Doch, da habe ich dann eine andere Konkurrenz, wie wir es vorher gehabt haben vom Kraftstoff, dann habe ich die, welche Fläche, wofür. Und es gibt viele Gegenden, das eine Pilotprojekt in Südamerika ist vielleicht bekannt, das da Porsche mit einem Partner aufgezogen hat, die produzieren E-Fuel im Weltmaßstab natürlich absolute Mikromengen, aber die demonstrieren das, dass das geht in Punta Arenas. Das ist eine Gegend, da ist genau nichts. Das sind keine Leute. Das ist schon eher eine Schwierigkeit, dass man jemanden hinbringt, der dort arbeitet, aber es gibt viel Wind, viel Sonne und ich glaube, das wird der Weg sein müssen.
Gut, und an diesem Weg arbeitet ihr in der Forschung mit und weiter und dafür wünsche ich dir und deinem Team alles Gute. Danke, dass ich an der TU in Graz sein durfte und ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen, wenn er Ihnen gefallen hat und damit Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind, wenn es um wichtige Themen in der Land- und Lebensmittelwirtschaft geht. Lieber Helmut, alles Gute.
Ja, ich sage auch herzlichen Dank und wenn wir da Zeit haben, dann schauen wir noch eine Runde durchs Labor.
Gerne.